Ich lese uns den Auferstehungstext aus dem Lukasevangelium, Kapitel 24, die ersten Verse. Am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündeten das alles den 11 Jüngern und den anderen allen. Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die leinenen Tücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen ist. Der Herr ist tatsächlich von den Toten auferstanden und lebt. So haben wir uns ja gegrüßt, eingangs mit diesem Auferstehungsgruß. Allerdings scheint das ja nicht selbstverständlich zu sein im Glaubensleben vieler Menschen. Es wird ja viel geglaubt in dieser Zeit. Die Religionen haben ihre Glaubensvorstellungen, wie sie zu Gott kommen können. Aber wird geglaubt, dass der Tod überwunden ist? Viele mühen sich ja noch ab, einen gnädigen und gerechten Gott zu suchen und zu finden, weil sie eben nicht an die Todesüberwindung Jesu glauben. Im 12. Jahrhundert hat man ja in der Liturgie, später dann auch in der Reformationszeit, ein wunderbares liturgisches Bekenntnis von der Auferstehung Jesu gegeben. Das lautet: Christ ist erstanden von der Marter alle, des sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein. Kyrie eleison. Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen. Seit das erstanden ist, er erstanden ist, so loben wir den Vater Jesu Christ. Kyrie eleis. Des sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein. Ja, gerade wenn wir am Auferstehungsfest nicht an die Auferstehung und Todesüberwindung Jesu glauben, sind wir ungetröstete Menschen. Und es beschwert schon unser Herz, wenn wir heute hören müssen in unseren Tagen, wie führende Menschen der Kirche behaupten, dass keine Religion mehr die absolute Wahrheit hat. Und das sagte kein Geringerer als unser Bischof in Ankara vor einem theologischen Seminar. Er wollte gegenarbeiten gegen den Fundamentalismus des Islam und sagte: Keine Religion kann mehr davon ausgehen, dass sie für sich allein existiert und eine absolute Wahrheit nur für sich beanspruchen kann. Mit anderen Worten, auch das Christentum kann keine absolute Wahrheit mehr für sich beanspruchen. Es ist vielleicht nicht wahr, dass Christus auferstanden ist von den Toten. Ähnliche Diskussionen gab es ja schon im letzten Jahr und zuvor über die Frage der Verdammnis, der Hölle. Ach, das gibt's schon nicht mehr. Da predigen wir überhaupt gar nicht mehr von, schon lange nicht mehr. Da waren die Atheisten froh, dass endlich die Christen eingesehen haben, dass es mit der Hölle doch nur ein Hirngespinst ist. Und ähnlich wahrscheinlich mit der Auferstehung Jesu von den Toten. Und auch in diesen Tagen gibt es ja gerade Filme, die in dem Fernsehen gezeigt werden, darüber, über das Liebesleben von Jesus Christus mit Maria Magdalena. Und dass er ja gar nicht echt gestorben ist, er war nur scheintot. Er ist ja nach Indien ausgewandert. Und andere Berichte sagen, dass die Nachkommenschaft von ihm noch in Frankreich lebt. Die Kinder, die er gezeugt hat in seiner Ehe. Verstehen wir, wie wichtig diese Botschaft ist? Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Aber das Problem existierte ja bereits schon am Tage der Auferstehung. Auch die Jünger sagten, das scheint ein Geschwätz zu sein. Ist er wirklich auferstanden? Wohl den Menschen, wohl denen auch unter uns, die das Zeugnis der Auferstehung Christi im Herzen tragen und täglich mit diesem auferstandenen Gott in Jesus rechnen und leben. Wohl denen, die das Zeugnis des Lebens in sich haben, die können mit dem Apostel Johannes sagen, wir wissen ganz genau, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind. Wir wissen ganz genau, dass das die Wahrheit ist. Und es gibt keine andere Lebenswahrheit außer diese in Jesus Christus. Das ist das Zeugnis, was im Herzen derer pulsiert, die den auferstandenen Herrn erlebt haben. Wir wissen, so heißt es auch weiter im ersten Johannesbrief, dass der Sohn Gottes gekommen ist und hat uns einen Sinn gegeben, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen. Jesus Christus ist, und jetzt kommt ein Zeugnis, was über allen Religionen steht, und deswegen ist Mission wichtig bis zum heutigen Tag. Wir haben das Zeugnis, Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Er ist Gott und darum ist er die Wahrheit. Und darum kann das Christentum nicht gleichgesetzt werden mit anderen Religionen. Er ist Gott. In ihm ist die Schöpferkraft all dessen, was geschaffen worden ist. Denn wäre Jesus Christus nicht auferstanden von den Toten, würden wir das in Frage stellen oder diese Infragestellung für uns zulassen? Was sagt dann der Apostel Paulus? Er sagt, dann wäre doch unser Glaube sinnlos, zwecklos und wir wären noch total in unseren Sünden verstrickt. Und müssten den Preis für unsere Sünden bezahlen, das ist dem Tod. Verloren in Ewigkeit. Wäre Christus nicht auferstanden, ja dann wären wir ja die elendesten Menschen auf dieser Erde, weil sie geglaubt haben, der Tod sei überwunden, der gar nicht überwunden ist. Hoffen wir allein, so sagt Paulus, dann in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten Menschen unter allen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Und mit großem Nachdruck setzte der Apostel Paulus hinzu, auch in diesem 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes und sagt, es haben ihn viele gesehen. Es gibt viele, viele Zeugen der damaligen Zeit und bis zum heutigen Tag in jedem, der Jesus erlebt hat. Wer Jesus Christus in seinem Herzen aufgenommen hat, weiß, dass er lebt. Er muss nicht mehr darüber belehrt werden. Er muss nicht daran erinnert werden, sondern er weiß, es ist so. Es ist so. Ja, Petrus hat ihn gesehen, Jakobus, 500 Brüder auf einmal haben ihn gesehen. Und Paulus sagt, ich als unzeitige Geburt habe ihn auch gesehen. Ich habe ihn gesehen. Er ist auferstanden. Ja, hast du ihn gesehen? Kennst du ihn als den Auferstandenen in deinem Leben? Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn erlebt. Ich weiß, dass er auferstanden ist von den Toten. Ich weiß, dass er mir Leben in Ewigkeit gegeben hat. Das kann mir keiner mehr ausreden. Wer Jesus gesehen hat, dem kann man reden, was man will. Er wird nie mehr davon abgebracht werden können, dass der Tod überwunden ist. Als nun die Frauen zum Grabe kamen, haben wir gelesen, sie hatten ja Spezereien bereitet und wollten den Leichnam Jesu einbalsamieren, ihn präparieren, dass er lange dort ruhen könne. Da fanden sie plötzlich das Grab geöffnet. Der Stein war weggerollt, die Tür war offen und sie sahen Jesus nicht. Die Engelboten berichteten, dass er auferstanden sei und stellten die Frage, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Warum sucht ihr den, der extra gekommen ist, den Tod zu besiegen, bei den Verstorbenen? Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Diese Frage könnte auch uns oftmals gestellt werden. Warum suchen wir die Hilfe, die wirklich hilft, die wirklich voranbringt im täglichen Leben, im Berufsleben, im Familienleben, in dieser Welt, woanders als bei Jesus? Warum suchen wir sie in den vergänglichen Dingen? Warum suchen wir die Hilfe bei den vergänglich, äußerlich vergänglichen Menschen? Bei den Begrenzten statt bei dem Unbegrenzten? Warum ist unser Gebetsleben so schwach, so hoffnungslos, könnte die Frage lauten. Ist Gott nicht Gott? Ist er nicht der Lebende? Ist er nicht der Lebengebende? Wenn ja, warum sucht ihr ihn bei den Toten? Wenn ja, warum sucht ihr ihn in der Vergänglichkeit, wenn er doch das Leben ist? Es kann ja Christen passieren, so wie wir es gerade eingangs gehört haben mit dieser Aussage in Ankara, dass das Christentum auch keine Vormachtstellung hat, ist nicht herausgehoben aus dem vergeblichen Suchen der Religionen nach Glück, nach Heil. Auch in den Sendschreiben, in der Offenbarung, musste der Herr Jesus zu der Gemeinde zu Sardes sagen, ihr habt wieder angefangen, den Lebenden bei den Toten zu suchen. Ihr nennt euch zwar nach dem Lebenden Christ, aber ihr seid tot. Wo ist das Leben unter euch? Ihr habt den Namen, dass ihr lebt, und ihr seid doch tot. Werde wach und suche den Lebenden nicht mehr bei den Toten. Setze deine Hoffnung ganz auf den, der den Tod ein für allemal überwunden hat. Diese Christen zu Sardes, die machten Ähnliches oder wollten Ähnliches machen wie die Frauen, die zum Grab kamen und gar nicht mehr an das Wort der Auferstehung, das Jesus sagte, dachten. Sie wollten ihn einbalsamieren. Und so ist es manchmal auch in unseren Tagen und auch in Sardes gewesen. Jesus wird konserviert, festgelegt. Ja, wir glauben an ihn. Wir sind getauft, konfirmiert, christlich getraut, so zugebunden. Wir haben ihn konserviert, einbalsamiert. Aber unser Leben müssen wir jetzt alleine meistern. Nein, werde wach, sagte Herr, werde wach, ich lebe. Ihr müsst euer Leben nicht mehr alleine meistern. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Auf der Tür des Gartengrabes zu Jerusalem steht auch, er ist nicht hier, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Und im Geist war ich heute damit bei, weil ich weiß, jedes Jahr werden dort Lobgesänge zur Auferstehung Jesu direkt am Gartengrab gesungen, Lieder gespielt, Hoffnungsaussagen gemacht. Und als wir während einer Israelreise dort im Golgatha besuchten und das Gartengrab, kam auch eine junge Delegation von jungen Menschen, die sich unterhielten über den Platz, über den sie gerade gingen. Ja, was ist denn hier los? Was war denn hier überhaupt? Und der eine sagt, ja, da soll wohl jemand gekreuzigt worden sein und so weiter. Und da ging es mir durchs Herz, da dachte ich, viele wissen gar nichts von Jesus Christus. Sie wissen gar nichts von seinem Leiden, Sterben und seinem Auferstehen. Und darum, zu der Zeit war es noch nicht an die Tür geschrieben, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das wurde später dann erst rangeschrieben. Und auch eine Tafel hingestellt, was wirklich dort geschehen ist auf Golgatha, so dass jeder Besucher des Gartengrabes in das Evangelium hineingeführt wird. Leiden und sterben wohl für die Sünden, aber auferstehen auch von den Toten für ewig. Rechnen wir noch mit dem Auferstandenen? Ich habe neu die Verse gelesen, die der Apostel Paulus, der ja so erweckt worden war, ja aus dem Tod heraus erweckt worden war. Er war ja ein Verfolger der Gemeinde, ein Verfolger des Lebens. Er hatte nur noch einen Wunsch. Er möchte diesem Auferstehungsleben näher kommen. Er möchte die Kraft der Auferstehung Jesu mehr erfahren. Er möchte nicht nur im Glauben an den Auferstandenen stehen, sondern im Erleben seiner Auferstehung. So heißt es im Philipperbrief Kapitel 3. Durch Jesus kommt die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ich möchte erkennen die Kraft seiner Auferstehung. Die Kraft, verstehen wir. Es geht nicht nur um Glauben, ja, Jesus ist auferstanden, sondern was bewirkt das in meinem Leben? Die Kraft, die möchte ich kennenlernen. Was nützt sonst der Glaube an Jesus, wenn ich seine Kraft nicht kennenlernen darf? Wenn ich nicht überwinden darf durch ihn? Wenn ich nicht leben kann mit ihm? Was nützt der Glaube? Jakobus sagt, die Teufel glauben auch. Und sie zittern. Sie kennen die Kraft der Auferstehung nicht und können sie auch nicht kennenlernen, weil sie keine Hoffnung auf Erlösung haben können. Ich möchte ihn und die Kraft seiner Auferstehung kennenlernen. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Lernt ihn kennen. Dreimal hat der Herr Jesus ganz deutlich den Jüngern gesagt, dass er auferstehen würde. Einmal in Caesarea Philippi hoch im Norden Israels, als diese Fragestellung aufkam, wer sagen die Leute, dass ich bin? Und viele Meinungen wurden geäußert. Petrus nachher durch den Heiligen Geist konnte sagen, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und der Herr testierte ihm und sagt, das konntest du von dir aus nicht wissen. Das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Und dann berichtete der Herr Jesus von seinem Weg, den er nach Jerusalem gehen müsse und sagt, nach 3 Tagen, wenn ich dann gekreuzigt worden bin, werde ich auferstehen. Nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Alle haben es gehört. Auf dem Berg der Verklärung, gleicherweise, erzählte er wieder den Jüngern, was er leiden müsse zu Jerusalem und nach 3 Tagen werde er auferstehen. Haben sie gehört. Und nochmal auf dem Weg nach Jerusalem sprach er zum 3. Mal davon, dass er in die Hände der Sünder überantwortet werden müsse, dass er getötet werden müsse und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Und nach dem Passamahl, als er noch einige Reden an die Jünger richtete, bevor er verhaftet wurde, sagte er auch, ihr werdet mich sehen, ich lebe. Und ihr sollt auch leben. Das haben sie alles gewusst. Was haben wir jetzt gelesen im Lukas-Evangelium? Da kommen die Frauen und sagen, er ist nicht da, er ist auferstanden. Ach, das klingt ja wie Märchen, kann ja gar keiner glauben. Ja, haben sie denn vergessen, was er gesagt hat? Er hat's ihnen doch gesagt. Merken wir, was unser Menschsein manchmal ausmacht? Was haben wir nicht alles von Gott schon gehört? Und wie wenig haben wir davon getan? Sie sagten, das hört sich ja an wie Geschwätz, dass er auferstanden ist. Jesus Christus wollte sie erinnern daran, ihr kennt mich doch. Ihr wisst doch, was ich euch gesagt habe. Glaubt doch. Balsamiert mich nicht ein. Stellt mich nicht in die Ecke als einer, der da gewesen ist, sondern als einen, der da ist. Lasst mich zu. Petrus lief zum Grab, guckte hinein und er wunderte sich. Auch an dieser Stelle hatte der Glaube ihn noch nicht neu erfasst. Er war ja immer dabei, als Jesus sagte, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Er wunderte sich. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Oh, was veranstalten wir als Christen oft in dieser Welt, weil wir glauben, wir müssten Gott helfen. Er ist gar nicht so lebendig, wie er gesagt hat. Wir sind das Leben, wir müssen ihm helfen, dass er groß wird in dieser Welt. Oh nein, wenn doch nur der Lebendige uns führen kann, nach seinem Geist, wird er sein eigenes Leben verbreiten. Die Frage, auch an diesem Ostermorgen, rechne ich noch mit dem Auferstandenen in meinen körperlichen und seelischen Nöten? Rechne ich mit ihm? Kann man sich ja persönlich beantworten, die Frage. Suche ich noch täglich die Verbindlichkeit mit seiner Kraft? Denke ich noch an seine Zusagen in seinem Wort und nehme sie ernst, nehme sie wahr? Oder bin ich in die Resignation gefallen? Es hat ja alles sowieso keinen Zweck. Ich muss zusehen, wie ich hier fertig werde. Gott fragt sicher nichts nach meinem Leben, so wie es mir geht. Ist er sicher weit, weit weg? Nein, er ist nicht weit weg, er ist auferstanden von den Toten und lebt unter uns. Und was tut er? Jeden Tag in dieser Welt. Im Römerbrief heißt es zum Beispiel, seit seiner Auferstehung heiligt er alle, die zu ihm kommen. Er macht alle in der Seele gesund. Jeden, der zu ihm kommt. Seit seiner Auferstehung heiligt er alle, in die Heiligkeit hinein, die er selbst ist. Er gibt Leben, er gibt Hoffnung, er reinigt von allen Sünden. Er richtet in den Menschen das ewige Leben auf. Statt Furcht vor dem Tod sät er Freude des Lebens. Er zieht den Blick aus der Vergänglichkeit heraus und richtet ihn auf das Unvergängliche. Jesus Christus läuft uns nicht nur nach, wenn wir verloren waren, so wie ein verlorenes Schaf, sondern der neue Weg der Auferstehung ist von ihm gebahnt worden. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 28, Vers 7, sollte den Jüngern ja gesagt werden, ihr werdet ihn sehen. Er wird vor euch hergehen, nach Galiläa. Vor euch. Ihr braucht nur noch hinterherlaufen. hinterher, hinter dem Auferstandenen. Er geht vor euch her, er gibt den Ton an, er sagt, wo es lang geht, er lässt euch nicht allein. Der Auferstandene sagt ganz genau, was dran ist. Lass dies, tu jenes. Ich gehe vor euch her nach Galiläa. Denn der Auferstandene ist auch der führende Herr. Er ist der heiligende Herr. Er ist aber auch der führende Herr. Viele von uns können das sicher unterstreichen. Wo wären wir, wenn Jesus unser Leben nicht geführt hätte bis zum heutigen Tag? Wo wären wir? Wir sagen uns das oft untereinander. Wir wären gar verloren. Wir könnten nicht nach Jahrzehnten noch die Freude des Lebens in unserem Herzen verspüren. Wenn Jesus nicht vorangegangen wäre und wir hätten ihm folgen dürfen, wir brauchten keine Pfadfinder zu sein, keine Wegfinder zu sein. Der Weg war klar. Er hat ihn bereitet. Ich gehe vor euch her nach Galiläa. Dort werdet ihr mich sehen. Folgt mir nur nach. Wenn ihr mir nicht nachfolgt, werdet ihr mich nicht sehen. In Römer 14, Vers 9 steht auch, was Jesus, der Auferstandene, sein will für seine Jünger, für jeden, der ihm folgt. Dazu ist Christus gestorben und auferstanden, wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Darum, das war das Ziel. Der Mensch soll nicht mehr herrenlos durch diese Welt gehen müssen. Jesus hat den Tod überwunden, damit er über deinem und meinem Leben Herr sei. Nicht nur Heiland. Herr sei. Er sagt, was dran ist. Der Apostel Paulus hat das begriffen, als er berufen wurde, diese frohe Botschaft zu verkündigen, und sagt auch in seinem zweiten Brief an die korinthische Gemeinde, Kapitel 5, Vers 15, er ist darum für alle gestorben, damit die da leben hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist die Begründung. Darum, damit keiner mehr sich selbst lebt. Gegen den alten Adam klingt das natürlich furchtbar, dass er plötzlich gar nichts mehr sagen darf und mitreden soll. Aber für die Seele, für den neuen Menschen ist das die froheste Botschaft, die sie überhaupt hören kann. Sie braucht nicht mehr sich selbst leben, sondern sie kann ihrem Schöpfer leben. Darum, schreibt der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist, darum ist Jesus gestorben und wieder auferstanden, dass niemand mehr für sich selbst leben muss, sondern dem, der den Tod überwunden hat. Und als Mitauferstandene, ja, wir sind ja mitgekreuzigt worden und mitauferstanden durch seine Auferstehung. Was dürfen wir nun tun hinfort? Gottes Wort sagt es uns ja ganz eindeutig. Wenn wir mit Christus auferstanden sind, was sollen wir dann tun? Dann sollen wir nach droben blicken, da wo der Auferstandene ist. Nicht mehr nach dem, was hier unten ist, was vergänglich ist, was uns traurig macht, was uns Schwierigkeiten bereitet, sondern blicket nach oben, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid doch gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Haltet Ausschau nach dem, was da oben ist. Und im Vers 10 heißt es hier, dass ihr den neuen Menschen anziehen könnt, der erneuert wird. Nach welchen Gedanken? Nach der Erkenntnis des Ebenbildes dessen, der ihn geschaffen hat. Gott in Jesus Christus will uns in seine Gedanken erheben. Wir sollen nicht mehr mit unseren schwachen Gedanken umherlaufen müssen und uns darin ärgern und vielleicht andere ärgern, sondern von den Gedanken Gottes beschenken lassen und darunter führen lassen. Das steckt alles in dieser Botschaft, die hier die Engel auch der Maria und den anderen Frauen und den Jüngern zuriefen: Was sucht ihr denn den Lebenden bei den Toten? Ihr sollt doch beschenkt werden. Ich könnte es mal so einfach sagen: Jetzt geht's erst richtig los. Jetzt geht's los nach der Auferstehung Jesu. Jetzt passiert all das, was euch versprochen wurde. Ihr sollt Gedanken empfangen nach seiner Erkenntnis, nach dem Ebenbild dessen, der das neue Leben gebracht hat. So sollen wir also Beschenkte sein. Beschenkte mit einem anderen Wesen und Leben, das wir zuvor nicht kannten. Einige Hinweise im Kolosserbrief sagen ja von diesem neuen Leben, wie es aussieht, dass es zum Beispiel mit sehr viel Erbarmen einhergeht, mit sehr viel Freundlichkeit, mit sehr viel Frieden, mit großer Dankbarkeit. Denn wer Christus hat, der hat ja alles. Da fehlt ja gar nichts. Da kann man ja gar nicht klagen. Da kann man ja nur dankbar sein. Es ist alles in dem neuen Leben vorhanden. Die Gemeinde Jesu soll gestärkt werden durch den Auferstandenen. Gleich, was in der Welt geschieht, gleich, welche Lügen in dieser Welt verbreitet werden, auch am heutigen Tag, gleich, welche Wirrnisse und Katastrophen über diese Erde gehen. Jesus ist und bleibt der Auferstandene. Die mit Christus durch den Glauben an ihn nun auferstanden sind und täglich mit seinen Zusagen leben und von ihm geführt werden, sie sind herausgenommen ein für allemal aus den Kräften des Todes und der Hölle. Jesus hat es versprochen in Johannes 10. Meine Schafe, die mir folgen, die kriegen das ewige Leben. Die werden den Tod nicht sehen. Die sind von der Hölle entbunden. Und das dürfen wir täglich erleben. Und darum heißt es ja auch für die, die im Auferstehungsleben stehen, dass sie bereit sein dürfen auf die Wiederkunft Jesu. Ja, die Gemeinde zu Thessalonich, die war ein bisschen verwirrt über das, was die Menschen alles so erzählen. Und Paulus sagt: Lasst euch doch nichts erzählen von den Menschen. Glaubt dem Auferstandenen, er wird kommen. Er wird euch aufnehmen in seine himmlische Herrlichkeit. Er wird euch entrücken. Die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden gleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken des Himmels dem Herrn entgegen und werden alle Zeit bei ihm sein. Von Tod ist hier nicht mehr die Rede, sondern nur noch vom Leben. Wer das alles für sich erkannt hat, zum ersten Mal oder wiederholt, dem wird fest ans Herz gelegt: Bleibe dabei. Bleibe dabei. Lass dich nicht abbringen. Bleibe im Segen, denn wer bei Jesus, dem Auferstandenen, bleibt, der bleibt auch im Segen. Wie hat es der Bruder einleitend aus Psalm 118 gelesen? Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Vom Sieg singt man. Mit dem auferstandenen Jesus singen wir vom Sieg. Denn er ist der Sieger. Er hat alles überwunden. Und da gibt es nichts mehr, was nicht überwunden wäre. Hier verstehen wir auch die Aufforderung Paulus an Timotheus: Halte im Gedächtnis Jesus. der von den Toten auferstanden ist. Dann singst du vom Sieg. Und ein Beispiel im Alten Testament zeigt uns, wie das Bleiben an Gott belohnt wird. Als es um die Berufung des Elisa ging und Elia sollte ihn einweihen und einführen in das neue Amt, sagte Elia dreimal, dass Elisa ihn nicht begleiten sollte, denn der Herr hätte ihn an bestimmte Orte geschickt, einmal nach Bethel, einmal nach Jericho und einmal zum Jordan. Jedes Mal, dreimal, sagte Elisa, rede mir das nicht ein. So wahr Gott lebt, und er sprach von dem lebendigen Gott, ich weiche nicht. So wahr er lebt, wenn er nicht leben würde, gut, dann nehme ich deinen Rat gerne an, dann bleibe ich zu Hause. Aber so wahr er lebt, ich weiß, dass er lebt, komme ich mit dir mit. Jedes Mal. Er ging nach Bethel. Von Gilgal gingen sie los. Gilgal heißt Abwälzung der Sünde. War der erste Ort, den Israel einnahm, nachdem es ins gelobte Land kam. Nach Bethel zum Haus Gottes. Weiter nach Jericho zum Sieg. Über die Feinde, ohne Waffen, durch den Glauben, wurde der Sieg errungen. Und dann zum Jordan, dem Todesjordan. Das Bleiben gab Elisa die Macht, auch hier den Jordan zu teilen. Nachdem Elia gen Himmel gefahren ist, nahm er den Mantel des Elia, schlug ins Wasser. Gott, der du lebst, wo bist du? Und der Jordan teilte sich. Das heißt, der Tod hatte keine Macht über ihn. Er konnte hindurchschreiten, weil er blieb. So wahr der Gott des Lebens da ist. Ich weiche nicht von dir. Und liebe Geschwister und Freunde, das ist auch uns nahe ans Herz gelegt, dass wir bei dem bleiben, was wir innerlich erlebt haben. Dass wir uns nicht durch mancherlei Meinung und Lehren hin und her wiegen lassen. Christus ist auferstanden von den Toten. Und wir suchen nicht mehr den Lebenden bei den Toten. Sonst wären wir die elendesten Menschen in der Welt, die dann nämlich glaubten, der Tod sei überwunden. Und er ist gar nicht überwunden. Aber er ist überwunden. Und darum gilt auch heute Morgen der neue Aufruf, vielleicht zum ersten Mal oder wiederholten Mal in deinem und meinem Leben, sich für das Leben aus Gott zu entscheiden, das eigene Leben in seine Hand zu legen. Philipp Spitter hat das auch wiederum in einem Gedicht so zusammengefasst und schrieb, feierst du sein Auferstehen auch in rechter Osterfreud? Kann man an dir selber sehen, welch ein hoher Festtag heut? Bist du mit ihm auferstanden aus der Sünde Todesnacht? Hast du dich von ihren Banden losgerungen, frei gemacht? Oder liegst du noch verborgen und in deinen Sünden tot? Kündet deinen Ostermorgen noch kein helles Morgenrot? O, dann lass dich nicht bedecken länger mehr die finstere Nacht. Sieh, dein Herr ist dich zu wecken von dem Tode auferwacht. Komm, vom Schlaf dich zu erheben. Komm, der Fürst des Lebens ruft, wache auf zum neuen Leben. Steig herauf aus deiner Gruft. O, bedenke und erwäge, wie du gehen magst, nicht so lang. Solch Bedenken macht nur träge, macht dich mehr noch schwach und krank. Keine Hilfe wird versagen. Er, wenn du nur erst begannst, wird dich auf den Armen tragen, wo du selbst nicht gehen kannst. Sieh, dein Herr ist auferstanden, dass du könntest auferstehen aus der Sünde, Haft und Banden in die schönste Freiheit gehen. Willst du ihm dich nur ergeben, streift er deine Ketten ab und du siehst dein altes Leben hinter dir als leeres Grab. Das möge der Herr schenken, dass diese Entscheidung heute neu in unserem Herzen gefällt wird. Wir suchen nicht den Lebenden bei den Toten. Amen. Amen. Lasst uns miteinander anbeten. Von ganzem Herzen danken wir dir, himmlischer Vater in Jesus Christus, für diese wunderbare, lebendige Hoffnung des Lebens in Ewigkeit, die du uns geschenkt hast. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du deine Auferstehung angekündigt hast und sie nicht nur ankündigtest, sondern auch vollführtest. Wir danken dir, dass du nicht nur damals auferstanden bist, sondern auch heute als der Auferstandene lebst, in unserer Mitte. Und jeden segnest, der zu dir kommt. Jeden befreist in der Seele vom Druck der Sünde und des Kummers und die Freude des Lebens aufrichtest. Vergib auch heute Morgen, wo wir wieder nach den vergänglichen Dingen Ausschau gehalten haben und unsere Hoffnung da hineinsetzten und Hilfe daraus erwarteten, dass wir wieder Hilfe von den toten Dingen erwarteten. Reinige uns von diesem verkehrten Gedankengut, und wir möchten dem Aufruf Folge leisten, den du an die Gemeinde zu Sardes gegeben hast. Werde wach. Wir wollen wach sein, mit dir leben, und wir wollen dir folgen, wo du hingehst, denn du gehst voran auf diesem neuen Weg, und wir werden dir begegnen, hier und in deiner Herrlichkeit. So öffne allen das Herz und die Augen für dich, den lebendigen Gott, den ewig Seienden. Amen. Amen.